Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser.
Hier ein Hinweis des Werbepartners Kia. Elektromobilität liegt im Trend, doch passt sie zu mir? Ist sie alltagstauglich? Was ist mit dem Laden, der Reichweite, den Ladepunkten? Und kann ich mir das überhaupt leisten? Kia liefert die Antworten, macht Laden so einfach wie tanken, zeigt Fördermöglichkeiten auf für Plug-in-Hybride, E-Autos und Wallboxen und bietet zukunftsweisende Fahrzeuge mit hohen Reichweiten. Alle mit der 7 Jahre Kia-Herstellergarantie. Interessiert? Erfahren Sie jetzt mehr auf kia.com.
Präsident Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Vielleicht haben Sie ja den Ausdruck Reporterglück schon einmal gehört, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Reporterglück bedeutet die zufällige Anwesenheit eines Journalisten, wenn etwas besonders Berichtenswertes passiert. Als Reporterpech könnte man den viel häufiger auftretenden Zustand beschreiben, wenn man immer wieder von fortlaufenden Ereignissen abgehängt zu werden droht, über die man berichten möchte. In dieser Woche sollte es bei 8 Milliarden um die massiven Truppenbewegungen Russlands nahe der ukrainischen Grenze gehen und über eine Einschätzung, wie gefährlich dieses Manöver für die Staaten, ihre Verbündeten und den ungelösten, nach wie vor blutigen Konflikt im Donbass ist. Vergangenen Montag noch wirkten die Zehntausenden neuen Soldaten im Süden und Südwesten Russlands wie Vorboten ernster Entwicklungen. Und durch die anhaltende Auskunftslosigkeit des Kreml auch ein bisschen wie Gespenster des Kalten Krieges. Meine Kollegin Christina Hebel, die für den Spiegel die Stellung in Moskau hält, hatte einen der größten neuen Stützpunkte nahe der südrussischen Stadt Woronesch inspiziert und war somit die naheliegendste Gesprächspartnerin für mich. Am Dienstag haben wir dann das erste Mal miteinander gesprochen.
Na, die Stadt Woronesch selbst ist eine Millionenstadt. Als ich dann etwas in die Außenbezirke kam, Richtung Süden, sah ich sehr viele Militärfahrzeuge auf den Straßen, also Militärtransporter vor allen Dingen. Interessant war da, dass sie bestimmte Nummernkennzeichen hatten, nämlich 76 und 87.
Warum ist das interessant?
Das ist insofern sehr interessant, als dass das Nummern sind, die nicht aus dem Militärbezirk dort sind, sondern aus einem Militärbezirk aus Zentralrussland. Das heißt, diese Fahrzeuge sind hunderte Kilometer weit verlegt worden, damit sie dort auf den Straßen unterwegs sind. Und das ist recht bemerkenswert.
Und das, kommt das häufiger vor, solche Bewegungen?
Naja, wenn Übungen sind, schon. Nur im Zusammenhang damit, dass wir sehen, wie viele Truppen, wir reden jetzt von mindestens 50.000 Soldaten. Wir haben jetzt auch Quellen gehört, also USA redet von 80.000, die Ukraine und auch die EU haben von 100.000, 120.000 Soldaten gesprochen. Also das ist die Spannbreite. Man kann halt sagen, das sind 10.000 und das ist einfach massiv.
Truppenbewegungen in dieser Größe wirken selbst für russische Verhältnisse ungewöhnlich. Insbesondere, wenn sie wie hier in aller Öffentlichkeit stattfinden.
Wenn man dann weiter noch Richtung Süden fährt, kommt man dann auf ein Gelände, wo sehr viele Datschen sind. Das Gebiet kann man sich so vorstellen wie so ein, ja, wie Siedlungen, ja, also wirklich so, so Straßen angelegt, alles sehr ordentlich. Und man fährt dann die eine Datschen-Siedlung bis zum Ende und kommt eigentlich auf ein Feld und sieht jetzt da Satellitenanlagen, Antennentürme, alles mit so Netzen getarnt, Soldaten, die mit Maschinengewehren sozusagen rumlaufen, patrouillieren, Militärpolizisten, die genau schauen, wer da unterwegs ist, Transporter, Transportfahrzeuge, die Sand bringen, Holz bringen.
Aber ihr wart schon überrascht, als ihr das Ausmaß gesehen habt. Zumindest habe ich gerade deine Erzählung ein bisschen so empfunden.
Naja, schon, weil es ist halt einfach direkt an diesem Datschen ist dieses Militärlager so, ja. Also es ist so, Okay, ich meine, ich bin aufgewachsen in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein, die war Bundeswehrstandort, ja, da gab es einen Zaun drum und es war abgetrenntes Gebiet und ich bin schon auch, sagen wir mal, Soldaten so gewohnt, aber auch viele der Menschen, die wir dort gesprochen haben, haben immer gesagt, ja, aber Militär haben wir ja häufiger hier in der Gegend. Aber diejenigen, die dann sehr nah an den Datschen da wohnten, sagen wir mal in der ersten Reihe, ja, für die war das auch so, was ist denn jetzt hier los, ja, so. Und so habe ich auch reagiert, ja.
Schon vergangenen Dienstag konnte man sich nicht glaubhaft vorstellen, dass Russland tatsächlich in aller Öffentlichkeit eine Invasion ukrainischen Gebietes plante. Aber wer weiß schon, was Putin vorhat? Naheliegender Sinn der Situation: eine Demonstration militärischer Stärke und eine gezielte Provokation des Nachbarstaates.
Wenn ich mir die Situation anschaue, dann würde ich sagen, und das ist für mich ein Hauptargument, wenn Russland aktiv geworden ist, zum Beispiel auf der Krim, dann ist das sehr versteckt geheim passiert. Also die Soldaten, die auf der Krim aufgetaucht sind, ohne Abzeichen, die waren da. Und dann erst haben alle sie gesehen. Ja, aber der Weg dorthin und wie sie dahin gebracht wurden, hat keiner gesehen. Das Gleiche haben wir auch im Donbass gesehen, in den heißen Kampfphasen, als dort auf einmal Panzer auftauchten, die Russland zugeordnet werden zum Beispiel. Dann passierte das so, dass man das erst mitbekommen hat, als sie da waren. Und ein unabhängiger Militärexperte hier, russischer, sagt, dieses Versteckte, dieses überraschende Element ist ein wichtiger Teil der russischen Kriegsführung. Und deswegen glaubt er und glaube auch ich und auch viele Beobachter hier, dass dieses Szenario, Gott sei Dank, dieses Angriffsszenario eher unwahrscheinlich ist. Das heißt, damit wäre das Szenario der Einschüchterung eigentlich das, was am ehesten in Frage kommt.
Im Februar 2014 übernahm Russland die Kontrolle über die ukrainische Halbinsel Krim und versuchte später durch ein international umstrittenes Referendum die Annexion zu legitimieren.
Am 17. März wurde auf der Krim ein Referendum abgehalten, in voller Übereinstimmung mit den demokratischen Gepflogenheiten und mit dem Völkerrecht. Mehr als 82% der Wähler haben ihre Stimme abgegeben. Mehr als 96% haben für eine Wiedervereinigung mit Russland gestimmt. Die Zahlen sind absolut überzeugend.
Bald danach flammten Kämpfe im sogenannten Donbass-Gebiet um die Städte Donetsk und Luhansk auf, die bis heute andauern. Das Gebiet wird inzwischen von pro-russischen Kräften kontrolliert. Als ich am vergangenen Dienstag mit Christina sprach, lag also die Frage nahe, inwiefern der russische Aufmarsch mit diesem ungelösten Konflikt und dem Minsker Abkommen von 2015 zusammenhängt, das für Waffenruhe im Donbass sorgen sollte.
Naja, das Minsker Abkommen ist halt der Streitpunkt. Ja, also es war dafür da, auch unter Vermittlung ja von Angela Merkel, um weitere hunderte, tausende Tote zu vermeiden, die wir ja dann in der heißen Phase des Krieges 2014, 2015 gesehen haben. Und das war gut. Aber dieses Minsker Abkommen sorgt für sehr viel Streit und Konflikt, weil Russland und die Ukraine dieses Abkommen sehr unterschiedlich interpretieren. Dazu muss man wissen, das besteht aus ganz vielen Paragraphen und Absätzen, aber die wichtigsten sind: erstens eine Einhaltung der Waffenruhe. Und diese Waffenruhe, haben wir gesehen, hält mehr schlecht denn recht. Ja, also wir haben gesehen, letztes Jahr hielt sie wieder besser. Nun wird sie wieder gar nicht richtig eingehalten. Zweitens müssen beide Seiten von dieser Frontlinie, also zwischen den sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk und dem durch Kiew kontrollierten Gebiet, also beide Seiten müssen an dieser Frontlinie ihr schweres Gerät 50 Kilometer weit weg entfernen. Ja, also sozusagen, dass dort ein großer Korridor ist, dass man sich nicht gegenseitig so leicht treffen kann und befeuern kann. Drittens.
Und auch um Provokationen klein zu halten.
Genau, und ne? Provokationen klein zu halten. Drittens sind regionale Wahlen geplant in diesen von Moskau getreuen Kämpfern und von Moskau kontrollierten Gebieten. Viertens ist geplant, dass alle fremden Truppen, so wie es so schön heißt, abgezogen werden. Das richtet sich natürlich an Russland, die eben halt mit Militärberatern und allem noch in diesem Gebiet ja sehr aktiv sind. Und fünftens, das ist das Entscheidende vor allem für Kiew, Kiew bekommt die Kontrolle über die Ostgrenze, also zu Russland, wieder zurück. Das ist für sie natürlich entscheidend, weil sie auf diese Grenze derzeit keinen Zugriff haben. So, und der Streitpunkt ist jetzt bei diesen Abkommen, bei diesen Punkten die Reihenfolge. Was kommt zuerst und welchen Schritt machen wir vor dem anderen? Für Kiew ist es entscheidend, die Kontrolle über die Grenze zu bekommen, weil sie dann natürlich die Grenze dicht machen können und dafür sorgen können, dass dann nicht aus Russland wieder Unterstützung kommt, sowohl Militärberater, aber auch politische Berater etc., wenn es Wahlen gibt. Und für Russland ist dieser Schritt ganz am Ende. Also die wollen, dass Kiew erstmal ein Sonderstatusgesetz verabschiedet für den Donbass, also für dieses Gebiet, das eben Wahlen vorsieht und dass die Wahlen abgehalten wird und dann irgendwann die Grenze übergeben wird. Und was auch über allem natürlich schwebt, Russland ist nicht offiziell Teil, sagen wir mal, dieser Gespräche, sondern man sieht sich ja hier als Friedensvermittler. Also man sieht ja dann die sogenannten Separatisten als Teil der Gesprächspartner. Und man möchte hier in Moskau, und das hat man in den letzten Monaten sehr vehement versucht, dass Kiew direkt mit den Separatisten spricht. Damit würde Kiew aber diese Separatisten, aber auch die Gebiete, diese sogenannten Volksrepubliken anerkennen. Und das wird es niemals tun.
Von außen betrachtet wirkte die aktuelle Situation ähnlich wie vor der Krim-Annexion im Jahr 2014. Massive russische Truppenbewegungen gen Süden und Schweigen der russischen Regierung über die Motivation des Manövers. Nationale und internationale Medien diskutierten, ob Putin nach der Halbinsel am Schwarzen Meer auch die sogenannten russischen Volksrepubliken Donetsk und Luhansk erobern wolle und ob das für Russland überhaupt Sinn macht.
Vor der Krim-Annexion war es so, dass Putins Beliebtheitswerte oder Zustimmungswerte waren relativ gering. Also wir reden dann statt 80-90% von 60, also für Putin waren 60
andere Verhältnisse wenig, als hierzulande.
Andere Verhältnisse hier in Russland, so. Und die Krim ist einfach eine andere Sache. Also viele Russen empfinden oder haben die Krim lange schon als ihre Halbinsel empfunden. Ja, das hängt damit zusammen, geschichtlich, wenn wir zurückgehen, Khrushchev hat damals zu Sowjetzeiten die Krim der ukrainischen sowjetischen Republik sozusagen geschenkt. Und damit war sie gefühlt für viele jetzige Russen verloren. So. Und deswegen war die Zustimmung so groß, als dann Soldaten, russische, die Krim besetzten und annektierten. So, ja.
Und das ist jetzt mit dem Donbass anders.
Völkerrechtlich gehört die Krim ja immer noch zur Ukraine. So, mit dem Donbass ist es so ein bisschen unterschiedlich. Ich stand da an diesem neuen Militärlager in Voronisch mit einem deutschen Besitzer, Vladislav, und sagte, naja, wie sehen Sie das denn so mit der Krim? Ja, Krim, das war super, sagte er dann zu mir. Das war ja immer unseres und das war ja alles nicht gut, dass sie da verschenkt wurde. Dann sage ich, naja, und mit dem Donbass, wenn Sie jetzt hier die ganzen Truppen sehen, haben Sie keine Angst, dass das hier eskaliert? Und dann meinte er, oh, Donbass, ich weiß einfach nicht, ich weiß nicht, ob das alles gut ist. Da sterben so viele Menschen, werden verletzt. Also, nee, weiß ich einfach nicht. So. Und er hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Das ist das Gefühl, was viele Russen und Russen haben, ja. Da gibt es nicht so eine emotionale Beziehung und ich sehe auch einfach nicht, wir haben ein anderes Russland, ja. Russland ist jetzt wirtschaftlich noch in einer schwierigen Lage, in der Corona-Pandemie, ja, noch von weiteren Sanktionen belegt. Ich sehe einfach nicht, dass dann eine große Begeisterung da wäre. Ja, wir reden ja auch von Gebieten, die auch jetzt schon mit sehr viel Geldern jedes Jahr unterstützt werden müssen. Das würde ja dann wahrscheinlich noch weiter ausgeweitet werden müssen. Also dann müsste man nicht nur die Krim mit, Milliarden unterstützen, dann müsste man auch noch den Donbass auch noch zusätzlich da weiter Geld reinpumpen. Bin ich skeptisch, sage ich ehrlich gesagt, dass das so verfangen wird. Natürlich gibt es hier Leute, die sagen, ja, aber dann kann Putin sich als der starke Mann präsentieren. Aber ehrlich gesagt kann er meiner Meinung nach damit nur verlieren. Dann würde er Russland weiter isolieren, ja, noch weitere Sanktionen provozieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Szenario ist. Halte ich für wenig wahrscheinlich. Dann würde ich eher sagen, dass es so ein Szenario gibt, das eher, sagen wir mal, verdeckter in Anführungsstrichen läuft, weil im Grunde genommen läuft das ja insofern schon, als dass russische Pässe ausgegeben werden.
Ich wollte dich gerade ansprechen, weil die Softpower-Strategie ja tatsächlich parallel läuft. Bitte erklär mir das nochmal ein bisschen genauer. Da gibt's Agenten vom russischen Staat, die die Möglichkeit eröffnen für Ukrainer, die das gerne möchten, dass sie russische Staatsbürger werden, einfach so auf der Straße.
Es ist so, dass in den von Moskau kontrollierten Gebieten Luhansk und Donetsk den Bewohnern dort russische Pässe angeboten werden. Die haben ja noch ukrainische Pässe, weil es ist ja völkerrechtlich, gehört ja alles zur Ukraine, so ukrainisches Gebiet. Aber eben durch diese Moskau-treuen Kämpfer und Moskau kontrolliert. So, und Moskau bietet den Bewohnern dort Pässe an, russische Pässe. Und damit sie die bekommen, werden die in Busse gesetzt und fahren dann die paar Kilometer von Donetsk, Luhansk rüber in eine der grenznahen Städte, wo sie dort dann die Pässe ausgehändigt bekommen. Das ist alles total strikt durchorganisiert, geht ganz schnell, Stunde, dann sind sie wieder weg und fahren zurück.
Machen das viele Leute?
Naja, es sind seit April 2019 sind das über 400.000 Pässe, die ausgeteilt worden, sagt die russische Seite. Das sind die offiziellen, ich kann es nicht nachprüfen, aber das ist das, was gesagt wird. Ehrlich gesagt kann ich die Menschen auch verstehen, die es machen, weil was ist ihre Zukunft? Ja, in einem Gebiet, das halt von Moskau kontrolliert wird. Es ist für viele schwierig, über die Kontaktlinie rüberzukommen in die Ukraine. Zu Russland ist das Gebiet ja auf. Du kannst über die Grenze. So, ja. Also, und deswegen gerade jüngere Leute, die auch noch studieren wollen, zum Beispiel. Also, es sind auch nicht mehr so viele Jüngere da, aber die studieren wollen, die nehmen die Pässe oder die auch in Russland arbeiten wollen. Ja, das erleichtert ihnen das Leben. Und es wird Druck gemacht. Wenn du in einem staatlichen Betrieb arbeitest, wird schon erwartet, dass du dir auch diese russischen Pässe besorgst, ja? Also dass du diesen Pass beantragst. Deswegen ist es immer schwierig zu verstehen, wie freiwillig das immer alles so ist.
Für den darauffolgenden Mittwoch war Wladimir Putins alljährliche Rede an die Nation angekündigt. Christina und ich verabredeten uns für ein kleines Update-Gespräch am Donnerstagmorgen, nur um sicher zu sein, dass wir reagieren können, falls sich Putin tatsächlich zum Ukraine-Konflikt äußert. Dann trat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky vor die Kameras.
Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
In diesem Fall bot Zelensky Putin auf Russisch an, sich zu Gesprächen im umkämpften Donbass zu treffen. Zitat, wo Krieg herrscht. Reporterglück. Während der laufenden Produktion entwickeln sich die Ereignisse. Am Mittwochmorgen sprach ich also erneut mit Christina, die Reporterpech neben den Entwicklungen im Fall Nawalny nun auch diese neuerlichen Ereignisse bearbeiten musste.
Zelenskys Vorgänger Poroschenko war Hardliner. Ja, also der hat klar Moskau zu verstehen gegeben, mit ihm sind Kompromisse auf keinen Fall machbar. Er hat einen ganz klaren antirussischen Kurs gefahren. Und hat sehr deutlich gemacht, wo bei ihm die Grenzen liegen. Und dann kam Zelensky, ein Komiker, total politisch unerfahren, mit großer Unterstützung der Bevölkerung der Ukraine. Und er wurde aus dem Nichts quasi Präsident. Er ist russischsprachig aufgewachsen, hat bis dahin kaum ukrainisch gesprochen. Und man hatte schon in Moskau vielleicht die Hoffnung, dass man mit Zelensky, auch weil er so unerfahren ist, womöglich den Ukraine-Konflikt zu seinen Gunsten drehen könnte, zumal...
Aber damit haben sie sich getäuscht. Also ich unterbreche dich jetzt einfach mal, Christina, weil ich glaube, viele Leute haben sich in Volodymyr Zelensky etwas getäuscht, weil sie dachten, das wäre ein einfacher Sparringspartner. Jetzt empfinde ich das immer so, als ob Zelensky tatsächlich ein Gegengewicht bieten möchte, weil er nämlich die Kämpfer an den Grenzen besucht, ihnen Medaillen verleiht und Mut zuspricht und so weiter und so fort.
Naja, aber das ist ja, das hat er auch schon vorher gemacht. Als dann diese Truppenaufmärsche bekannt wurden und auch die Gefechte an der Kontaktlinie zunahmen, ist er demonstrativ an die Front gefahren und hat Soldaten ausgezeichnet und hat da sehr demonstrativ Gegenbilder gesetzt. Ja, also das gehört natürlich dazu. Aus Moskaus Sicht ist man auf Selinski zugegangen. Also man hat sich eingelassen auf 3 Gefangenenaustausche. Man hat sich eingelassen auf eine neue Waffenruhe. Das hat man alles gemacht. Aber man hat nichts zurückbekommen. Und er hat etwas Entscheidendes getan. Er ist gegen einen pro-russischen Oligarchen vorgegangen. Medvedchuk heißt der. Und Medvedchuk ist nicht nur sehr reich, sondern er kontrolliert auch 3 russischsprachige Sender in der Ukraine. Und diesen Sendern wurde die Sendelizenz entzogen. Und Medvedchuk wurde sein Vermögen eingefroren. Also es wurden Sanktionen ausgesprochen. Und Medvedchuk ist nicht einfach nur Oligarch, sondern Medvedchuk ist ein enger, ja, würde ich sagen, Freund von Putin, denn Putin ist Taufpate seiner jüngsten Tochter. Also man ist auch familiär verbunden so. Und ich glaube, das alles spielt auch eine Rolle. Aber was ich glaube noch viel entscheidender ist, die Ukraine bietet sich natürlich auch sehr an, um international wieder ins Gespräch zu kommen. Also man kann durch die Ukraine auch mit den USA reden, also mit Joe Biden, das ist ja auch für den Kreml immer sehr wichtig. Und Biden hat dann ja auch angerufen. Ja, also Biden hat dann mit Putin gesprochen. Das ist auch, denke ich, kein unwesentlicher Punkt gewesen.
Wobei man sich natürlich das schon anders wünscht, ne? Also ich finde, an der ukrainischen Grenze Truppen aufmarschieren zu lassen, bloß damit der US-amerikanische Präsident anruft, da gibt's doch einfachere Wege, oder nicht?
Ja, aber weißt du, aus Moskaus Sicht wird immer dann auf das NATO-Manöver verwiesen, was ja jetzt auch stattfindet. Da sagte hier ein Militärexperte, ja, wir sind zurück in den Kalten Krieg. Wenn damals ein Militärmanöver von der NATO gemacht wurde, dann was machte man in der Sowjetunion? Und das ist so die Logik. Also wir zeigen, was wir haben. So, passt auf, ne? Wir haben auch unser Militär modernisiert, ist auch so. Wir können das alles verlegen, das ist alles kein Problem. Und gleichzeitig spricht einiges für die These, dass man eine neue Verhandlungsmasse natürlich braucht, ne? So, um wieder international auch sprechen zu können. Die Lage ist ja für Russland nicht besonders, sagen wir mal, rosig nach den ganzen neuen Sanktionen, auch wegen der Inhaftierung von Alexei Nawalny, dem Kreml-Kritiker.
Nach unserem zweiten Talk warteten wir gespannt auf die Antwort des Kreml-Chefs. In seiner Rede am Mittwoch erwähnte Putin die Ukraine ebenso wenig wie Alexander Nawalny. Nicht, dass man es hätte erwarten können oder auch nur für möglich gehalten hätte. Lange sprach der Präsident über die Erfolge im Kampf gegen die Corona-Krise. Er lobte Volk und Vaterland und trat wie der wohlwollende Landesvater auf, als der er sich gerne darstellt. Ganz zum Schluss folgte dann diese Aussage.
In einigen Staaten ist es zur Gewohnheit geworden, Russland ohne Grund für alles Mögliche zu beschuldigen. Es ist fast zu einer Art Sport geworden. Diejenigen, die Provokationen aussenden, die unsere Sicherheit gefährden, werden es so stark bereuen, wie es schon lange nicht mehr der Fall war. Ich hoffe, dass sich niemand entschließt, Russland gegenüber die sogenannte rote Linie zu überschreiten. Wo sie verläuft, das werden wir in jedem konkreten Fall selbst entscheiden.
Zu solchen Reden gehört wohl immer eine Passage, die, so kommt es mir häufig vor, mit Worten über Russland das ausdrückt, was etwa den Bärentöter- oder Outdoor-Hardliner-Fotos seines Präsidenten entspricht. Normalerweise. Aber vor dem Hintergrund eines nach wie vor von außen schwer einzuordnenden Großmanövers klangen diese Worte für mich bedrohlicher. Christina hingegen sah das in unserem dritten Talk am Donnerstagmorgen ganz anders.
Er legt sich ja immer sehr ungern fest. So, ja, also er hat in dieser Rede von roten Linien gesprochen. Wer Russland bedroht, der wird das bereuen. Also sehr viel, naja, so Machtdemonstrationen in Worten, also harsche Rhetorik. Allerdings ist die sehr vage geblieben, ja. Also welche roten Linien dann? Also er hat das gar nicht so richtig beschrieben. Und das ist halt diese Unklarheit, die wir hier immer wieder erleben als Beobachter bei Putins Reden, bei Putins Aussagen. Und das ist halt Teil des Geschäfts hier, ja. Dass sich dann alle fragen, ah, was heißt das denn jetzt? Und keiner so richtig genau weiß. Also ich glaube, diese Rede muss man einfach so lesen, dass sie eine Rede ist vor den wichtigen Duma-Wahlen im Herbst. So. Und die Lage im Land ist, wie sie ist. Es ist wirtschaftlich nicht besonders rosig. Und Putin hat halt deshalb über Innenpolitik gesprochen und hat halt viele Goodies verteilt. Kindergeld für Schulkinder. Deswegen war bei dieser Rede die Innenpolitik das entscheidende Thema und nicht so sehr die Außenpolitik.
Reporterpech? Eher wohl zu viel verlangt, dass nach den Entwicklungen der bisherigen Woche auch noch Wladimir Putin klar Stellung zu seinen Truppen im Südwesten bezieht. Wenige Stunden später trat der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu vor die Presse. Die Soldaten hätten die Überprüfung ihrer Verteidigungsbereitschaft bestanden und würden von Freitag an zu ihren ständigen Stationierungsorten zurückkehren, sagte er. Wie viele der zehntausenden Soldaten von der Krim und der ukrainischen Grenze abgezogen würden, sagte er nicht. Reporterpech. Am Donnerstagabend rief ich zum vierten Mal Christina an und bat sie um eine Einschätzung. Reporter Glück, auch diesmal fand sie dafür Zeit.
Also ich glaube erstmal, dass es ein gutes Zeichen ist. Allerdings überrascht es mich jetzt nicht so sehr, weil ja offiziell Moskau und auch der Verteidigungsminister Sergei Shoigu immer von Kontrollübungen gesprochen haben. So. Deswegen wurden offiziell diese Truppen verlagert Richtung Grenze, Richtung ukrainischer Grenze und Krim. So, nun muss man sich einmal anschauen, was genau er gesagt hat. Denn er hat gesagt, ich befehle, dass ab sofort, ab Freitag, die Truppen wieder zurückverlegt werden. Diese Truppenteile, die zusätzlich an die Grenze verlegt wurden. Aber interessant ist, dass eben nicht alle Truppenteile aufgelistet sind. Also nicht alle gehen zurück. Und das ist jetzt eben die entscheidende Frage. Wir werden genau hinschauen müssen, was wird zurückgehen. Und auch wann? Zehntausende von Truppen, die verlegst du ja nicht so schnell. Und gleichzeitig ist interessant in seinen Aussagen, dass in Woronesch, wo ich ja am Truppenübungsplatz war, in diesem neuen Militärlager, er sagt, das Gerät dort bleibt. Bis zum Herbst. Weil im Herbst ist eine neue große Übung, die findet immer wieder statt. Sapat Westen heißt diese Übung. Und dort bleibt Gerät zurück. Ja, so. Und das ist interessant, weil ich glaube, das ist auch die entscheidende Frage. Bleibt auch an anderen Orten noch Gerät zurück? Was ist mit der Krim? Ja. Auch dort sind Truppen verlegt worden, die jetzt er nicht aufgezählt hat, die zurück sollen.
Wenn wir das Ganze mal versuchen zusammenzubinden, als, ich weiß nicht, ob man es Fazit nennen kann, aber wie würdest du das beurteilen? Hat Putin damit etwas erreicht? Hat Russland mit dieser militärischen Show, nenne ich das mal, etwas erreicht?
Ja, das glaube ich schon. Denn das ist eine große, große Machtdemonstration gewesen. Großes sich zeigen, seine Soldaten, sein Gerät zeigen, demonstrieren, wozu man fähig ist. Ja? Also Shoigu sagt das auch in seiner Erklärung sozusagen. Man habe gezeigt, dass man verteidigungsbereit sei. So ist die offizielle Sprachregelung hier. So, ja.
Ist das jetzt ein Zeichen der Entspannung für diejenigen, die viel Konflikt und sogar Krieg befürchteten?
Ich finde es schwierig, jetzt schon von Entspannung zu sprechen. Das ist eine Ankündigung. Was daraus folgt, weiß niemand. Und wir müssen jetzt wirklich genau schauen, was die nächsten Wochen bringen. Und in Kiew und auch im Westen wird man das genau tun. Ich glaube, die kommenden Wochen werden entscheidend.
Internationale Experten wie Michael Kaufmann vom Center for a New American Security bestätigen diese Einschätzung. Am späten Donnerstagabend schließlich antwortete Wladimir Putin auf das Gesprächsangebot seines ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky. Ein Treffen sei eine gute Idee, aber es solle doch besser in Moskau stattfinden und nicht im Donbass, sagte der russische Präsident. Aber vorher solle sich Zelensky mit den Separatisten treffen. Christina hatte keine Zeit mehr. Sie musste weiterschreiben. Ihre Berichte finden Sie auf spiegel.de. Mein Reporterglück war aufgebraucht. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Christina Hebel für nicht ein, sondern gleich vier Gespräche in dieser Folge und bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Philipp Fackler hat mich bei dieser Folge unterstützt. Alle Spiegel-Audioformate hören Sie immer auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Podcatchern. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.
Hallo, wir möchten Ihnen gerne Spiegel Daily vorstellen. Spiegel Daily ist ein neuer Audible Original Podcast in Kooperation mit dem Spiegel. Jeden Morgen neu, von Montag bis Freitag. In jeder Episode ergründen die Spiegel-Journalisten Juan Moreno und Yasemin Yüksel ein relevantes Thema. Die beiden fragen dort weiter, wo die Schlagzeile aufhört.
Du bist eine künstliche Intelligenz. Könntest du jemanden lieben?
Nein, ich weiß, dass ich nicht an die Liebe glaube.
Herr Lauterbach, bekommen Sie Morddrohungen?
Morddrohungen also sind für mich leider auch keine Seltenheit.
Spiegel Daily finden Sie ab sofort bei Audible.